NDR Info. Das Forum.
Das Forum heute zum Thema Der Kampf gegen den Hunger. Ein Gespräch mit dem Soziologen und Globalisierungskritiker Jean Ziegler. Im Vorfeld des G20-Gipfels Anfang Juli in Hamburg finden zahlreiche Veranstaltungen statt, auf denen sich Nichtregierungsorganisationen zu Wort melden, die für eine andere Klima- oder eine andere Handelspolitik eintreten. Sie üben massive Kritik an der Politik der teilnehmenden Länder, aber auch an internationalen Organisationen wie der Weltbank, Internationaler Währungsfonds und Welthandelsorganisation. Einer der profiliertesten Kritiker ist der Schweizer Autor Jean Ziegler, der mit seinen 82 Jahren immer noch unermüdlich für mehr Gerechtigkeit kämpft. Vor kurzem ist sein neues Buch »Der schmale Grat der Hoffnung« erschienen. Ziegler hat viele Jahre für die Vereinten Nationen gearbeitet. Er ist Vizepräsident des Beratenden Ausschusses für Menschenrechte und war zuvor unter anderem UN-Sonderbeauftragter für das Recht auf Nahrung. Janine Albrecht hatte Gelegenheit, in Genf mit Jean Ziegler zu sprechen, unter anderem über das bevorstehende G20-Treffen. Die teilnehmenden Länder haben im Moment ein Problem, nämlich US-Präsident Donald Trump. Er will Amerikas Wirtschaft durch Protektionismus abschirmen, er ist gegen TTIP, während die anderen 19 für den Freihandel sind. Was Trump da will, das müsse ihm, Ziegler, als vehementem Globalisierungsgegner doch eigentlich gefallen.
Es gibt manchmal unerfreuliche Koinzidenzen in der Weltgeschichte. Ich bin gegen diesen Freihandelsvertrag, wie alle vernünftigen Menschen auch, weil das bedeutet, dass die Schutznormen für im Nahrungsmittelbereich, im Finanzbereich, im medizinischen Bereich heruntergefahren werden zugunsten der transkontinentalen Privatkonzerne. Also der transatlantische Freihandelsvertrag will diesen Normenschutz herunterfahren auf das amerikanische Niveau. Das wäre ein ganz schwerer Verlust für die europäischen Gesellschaften. Und deshalb muss dieser Freihandelsvertrag bekämpft werden. Der Trump tut das auch. Und da gibt es eine Koinzidenz. Wir beide, Zivilgesellschaft und Trump, sind dieser rechtsextreme, merkwürdige Mensch. Wir sind beide gegen diesen Vertrag und deshalb wird er nicht durchkommen. Gott sei Dank. Aber der Abgrund, der uns von Trump trennt, ist, beide sehen die Krise. Die Zivilgesellschaft sieht die ökonomische Krise, in denen die Industrieländer heute stecken, wegen der Bankenrettung, wegen der Abwanderung von Industriebetrieben in Billigstlohnländer und so weiter. In Amerika gibt es eine Krise. Der Trump aber, der antwortet mit der Sündenbocktheorie. Der sagt, wer ist schuld an der Arbeitslosigkeit, wer ist schuld an der wirtschaftlichen Krise, wer ist schuld am Massenelend in Amerika. Trump sagt, wer ist schuld daran? Die Mexikaner, die Ausländer, die Araber und so weiter. Also Grenze zu, Ausweisung, Massenausweisung von lateinamerikanischen Immigrationsarbeitern. Die berühmte, alte, uralte Sündenbocktheorie, die ist die Waffe, die Erklärung von Trump. Und das ist ein reiner, totaler Unsinn.
Was erwarten Sie von dem G20-Treffen? Dort wird Trump auch sein, dort werden die anderen G19 sein. Es ist das Treffen, bei dem die Finanzthemen der Welt besprochen werden.
Also Sie wissen, dass am letzten 7. Mai hat in Taormina der G7-Gipfel stattgefunden. Und er hat kein Wort gesagt, zum Beispiel über die Hungerkatastrophe. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren weltweit. Und in Taormina war kein Wort davon. Das hat die 7 reichsten Länder der Welt überhaupt nicht interessiert. Dann hat die Zivilgesellschaft und insbesondere die deutsche Zivilgesellschaft gesagt, das Thema muss zentral werden in Hamburg. Und da besteht tatsächlich Hoffnung. Ich glaube, die deutsche ATTAC, Greenpeace, Amnesty und so weiter, die haben recht, wenn sie große Hoffnungen auf Hamburg setzen, weil bei den G20-Konferenzen sind Entwicklungsländer dabei, sind Länder des Südens dabei, Südafrika, Brasilien und so weiter, die sehr, sehr viel sensibler sind als Herr Trump zum Beispiel oder Herr Erdogan für das Massensterben durch Hunger. Und dass wahrscheinlich doch Beschlüsse gefasst werden.
Sie sagen also, dass der Protest sehr wichtig ist, dass das dort was bewegen kann, gerade bei G20, weil dieser Protest der Globalisierungsgegner gehört dazu bei all diesen Gipfeltreffen. Aber warum Soll denn der einfache Bürger sich diesem endlosen Kampf stellen? Es gibt Organisationen, allen voran die Vereinten Nationen.
Die Charta und die Universelle Deklaration der Menschenrechte, das ist der Horizont unserer Geschichte. Es gibt keine zivilisierte Gesellschaft, es kann keine Zivilisation geben auf der Welt ohne diese Grundprinzipien. Und das sind drei Grundprinzipien, die Grundsäulen der UNO. Das ist erstens weg mit dem Elend auf dieser Welt, planetarische soziale Gerechtigkeit, dann Schutz und Realisierung der Menschenrechte für jeden Mensch, der auf diesem Planet ankommt. Drittens, kein Krieg mehr. Die sind gebrochen heute. Der Hunger ist fürchterlich, steigt. Ein Massaker, das etwa 1 Milliarde von den 7,3 Milliarden Menschen, die wir sind, betrifft. Das Elend nimmt zu auf dieser Welt. Die Menschenrechte werden verletzt in ganz massiver Weise. Ich nehme den Amnesty-Jahresbericht vom letzten Jahr. Von den 193 UNO-Staaten praktizieren 67 systematisch Folter und Inhuman Treatment, also den Menschenrechten geht es ganz, ganz schlecht. Und drittens, die kollektive Sicherheit funktioniert nicht. Der Syrienkrieg ist das Beispiel. Dieser Blutrausch, dieses fürchterliche Massaker in Syrien geht jeden Tag, jede Nacht ungestört weiter. Es gibt keine Blauhelme, keine Waffenschießanstalt, keinen humanitären Korridor zu keiner der 41 eingeschlossenen Städte, wo Hunger Menschen zerstört. Es gibt kein Luftfahrtverbot für Jagd- und Militärflugzeuge über Wohnquartiere, nichts.
Hat die UNO granatenmäßig versagt, oder?
Es scheint so, als die UNO jetzt gelähmt ist. Nicht nur in Syrien, sondern auch in Darfur, sondern auch in Gaza, in verschiedenen Orten der Welt, wo fürchterliche Kriege unkontrolliert, ohne jegliche Hoffnung auf Verhandlungen, auf multilaterale Diplomatie stehen, wo die UNO tätig sein sollte, sie ist gelähmt.
Warum schafft es so eine große Organisation, der 193 Staaten der Welt angehören, nicht, endlich Ende zu machen?
Die Regierung der UNO, das sind 15 Staaten, das ist der sogenannte Sicherheitsrat, 5 von den Staaten haben einen permanenten Sitz und damit das Vetorecht. Sie müssen also alle 5 immer einverstanden sein für irgendeine Maßnahme, die die UNO beschließt, Intervention in Syrien, in Darfur, in Gaza und so weiter. Gut, aber es gibt Hoffnung. Es gibt eben Hoffnung und deshalb ist mein Buch Der schmale Grat der Hoffnung. Es ist nicht ein utopischer Titel, die Hoffnung ist existent, weil heute, jetzt, wird dieses Vetorecht in Frage gestellt. Es gibt einen Reformplan, den Kofi Annan 2006 bei seinem Austritt als Generalsekretär hinterlassen hat, dass das Vetorecht nicht mehr gelten soll, dort, wo Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden. Das haben die Vetorechtmächte bis jetzt abgelehnt und jetzt nehmen sie diesen Kofi Annan-Reformplan aus der Schublade und versuchen, ihn umzusetzen. Und warum? Weil der Syrien-Konflikt, der nur von der multilateralen Diplomatie gelöst werden kann, der hat fürchterliche Konsequenzen produziert, die Vetomächte selbst direkt in ihrem Innersten betreffen, die Dschihadisten, diese blutrünstigen, wahnsinnigen Massenmörder. Das ist ein reines Produkt des Syrien-Krieges. Diese Massenmörder, die töten in München, in Berlin, in London, in Belgien, in Untergrundbahn, in Moskau, in Boston, im Herzen der Vetomächte. Das zweite ist das Flüchtlingsproblem. 5 Millionen Flüchtlinge, 1 Million ist direkt an der Grenze, versuchen nach Europa zu kommen, wollen das Asylrecht, universelles Menschenrecht in Anspruch nehmen, werden abgewiesen von faschistischen Regimes wie der Orban, wie die Slowaken, wie die Tschechen, wie die Polen und so weiter. Diese fürchterlichen faschistischen Maßnahmen der osteuropäischen Mitgliedstaaten der EU, die unterminieren und liquidieren die Grundwerte der Europäischen Union, die moralischen Grundwerte der Europäischen Union. Und so kann es nicht weitergehen.
Herr Ziegler, Sie setzen sich seit Jahrzehnten für die Gerechtigkeit ein, gegen den Hunger. Sie kommen gerade aus dem beratenden Ausschuss für Menschenrechte hier in Genf. Wir sind hier in einer sehr reichen Stadt. wenn man zu spät sein Hotel bucht, kann es gut sein, dass man 200 Euro für eine sehr einfache Unterkunft bezahlen muss. Sie können mir doch bestimmt gleich sagen, was könnte man mit diesen 200 Euro sinnvoller anstellen?
Mit den 200 Euro könnte man Dutzende von Kindern retten, die jetzt sterben im Südsudan, im Nordkenia, in Somalia, in Jemen. Sie wissen, dass 26 Millionen Menschen jetzt, wo wir reden, am Abgrund des Hungers stehen, der physischen Zerstörung stehen in diesen vier Ländern, aus klimatischen Gründen, aus Kriegsgründen. Dass das Welthungerprogramm, das Welternährungsprogramm, das ist diejenige Organisation der Vereinten Nationen, die für die Soforthilfe zuständig ist, hat die Industriestaaten zusammengerufen im März und hat gesagt, wir brauchen für die nächsten 6 Monate 4 Milliarden Dollar, um die Menschen, 26 Millionen Menschen, am Leben zu erhalten. Die Staaten haben genau 273 Millionen Dollar, also ein ganz kleiner Betrag, zugesichert. Und jetzt wird gestorben. Also für 200 Euro eine Nacht zum Schlechtschlafen in den Straßen von Genf. Das könnte 50, 100 Kinder retten für eine Woche. Für eine Woche. Also mit einem Euro, rechnet das Welternährungsprogramm, kann ein Kind 48 Stunden lang am Leben erhalten bleiben. Mit Wasser, mit Vitaminbiskuit, mit der nötigen Versorgung, die medizinische Versorgung, die es braucht, um schwerst unterernährte Kinder zurückzubringen ins Leben.
Wer ist Ihrer Meinung nach schuld daran, dass alle 5 Sekunden auf der Welt ein Kind stirbt? Kann man das so einfach beantworten?
Zum Beispiel, ich nehme einige Kausalitäten, es sind nicht alles, wäre zu lang. Die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel. Grundnahrungsmittel sind Reis, Getreide und Mais, die decken 75% des Weltkonsums ab. Die Hedgefonds, Großbanken der Welt, machen astronomische Profite, ganz legal. Ich habe genug Prozesse im Hals gehabt, ich sage es noch einmal deutlich, ganz legal, mit der Spekulation von Grundnahrungsmitteln. Das treibt die Weltpreise in die Höhe. 1,1 Milliarden Menschen auf dieser Welt nach UNO leben in Slums. In Karachi, in Manila, in den Favelas von Brasilien und so weiter, wo die Mutter mit ganz, ganz wenig Geld die tägliche Nahrung ihrer Kinder, ihrer Familie kaufen muss. Wenn die Reispreise explodieren, kann sie nicht genug kaufen, mehr Kinder sterben. Bei der letzten Mission war ich in einer Kalampa in Lima, im Süden von Lima. Kalampa ist eine Kanisterstadt, ein Slum. Bei Sonnenuntergang hat sich die Schlange der wartenden Mütter vor dem Reisdepot formiert. Ich bin bis Mitternacht im Reisdepot gestanden. Ich habe keine einzige Frau gesehen, die auch nur ein halbes Kilo Reis gekauft hätte. Alles Reis wurde gekauft in Plastikbechen, weil der Preis explodiert ist. Dann geht die Mutter nach Hause, macht Feuer unter dem Kessel. Wenn das Wasser brodelt, leert sie den Plastikbecher auf das brodelnde Wasser. Dann schwimmen ein paar Körner, Reiskörner auf dem brodelnden Wasser rum. Das ist die Nahrung der Kinder für den Tag. Und die gehen zugrunde. Zweiter Grund für das tägliche Massaker des Hungers ist zum Beispiel die totale Überverschuldung der ärmsten Agrarländer dieser Welt. Es gibt eine Kategorie, die 50 ärmsten Länder der Welt, das sind alles Agrarländer praktisch. Und alles, was die verdienen mit ein wenig Baumwolle, mit ein wenig Erdnüsse, Senegal, Mali und so weiter, geht sofort an die Gläubigerbanken als Schuldzins, nach Frankfurt, nach London, nach New York, nach Zürich und so weiter. Und diese ärmsten Länder der Armen haben keine irgendwelche Möglichkeit, in Schulen, Landwirtschaft, Dünger, Irrigation, selektierte Samen zu investieren. Die Totalentschuldung der ärmsten 50 Länder dieser Welt würde Millionen Menschen das Leben retten, sofort.
Das hört sich, wenn Sie das erzählen, logisch und einfach an. Ja. Nichtsdestotrotz sagen Sie ja auch selber, das Millenniumsziel, die Armut zu halbieren bis 2015, ja, gescheitert, ja, hat nicht geklappt. Woher nehmen Sie trotz allem die Energie, so vehement weiterzukämpfen?
Es gibt eben eine unglaubliche Hoffnung, die konkretisiert sich jetzt. Das neue historische Subjekt ist die planetarische Zivilgesellschaft. Diese Milliarde von sozialen Bewegungen, Widerstandsfronten, die aufbrechen überall. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich unmittelbar im anderen erkennt. Wenn ein Hund einen anderen Hund sieht, der geschlagen wird, passiert nichts. wenn ein Mensch, woher er auch immer kommt, aus welcher sozialen, kulturellen, ethnischen Herkunft, ein Kind sieht, das gequält wird, bricht in ihm etwas zusammen. Aber dieses Identitätsbewusstsein eben ist überlagert, zubetoniert von der neoliberalen Wahnidee. Nicht mehr die Solidarität, die Reziprozität zählt, sondern Marktkräfte und die Assimilation an diese Marktkräfte. Aber dieses zubetonierte Bewusstsein wird langsam gesprengt von der Zivilgesellschaft. Und wenn das Identitätsbewusstsein durchbricht, dann kommt der Aufstand des Gewissens. Und dann kommt eine andere Welt.
Aber es gibt natürlich auch den Aufstand auf der anderen Seite. Nicht nur der Zivilgesellschaft, die solidarisch ist, sondern eben auch die Menschen, die sich gerade angesichts der Flüchtlingskrise den Rechtspopulisten zugewandt haben.
Sie haben absolut recht, leider. Alles kann ganz falsch laufen. Auch wenn in unserem Kampf, wenn Sie sehen, ich nehme ein Beispiel. Die Französische Republik hat gewählt am 7. Mai. Die faschistische Kandidatin im Endkampf, im Endspurt, Marine Le Pen, hat 11,8 Millionen Stimmen gemacht in freier, geheimer, universeller Abstimmung in einem uralten Kulturland. 11,8 Millionen Stimmen. Das heißt, dass die Gefahr des Rassismus, der Xenophobie, die fürchterliche Schlange des Antisemitismus, dass dieses fürchterliche Gift sich ausbreitet in unseren zivilisierten Gesellschaften. Und zwar dank einer Theorie, nämlich der Sündenbock-Theorie. Und die ist leider verführerisch. Was wir verlangen von den Menschen, die zivilgesellschaftlich sind, ist Analyse, ist Information, ist den Norddeutschen Rundfunk anhören. Ja? Das braucht geistige Mobilisation, das braucht intellektuelle Aufmerksamkeit und auch viel Arbeit, dokumentarische Arbeit. Diese Dokumente müssen gelesen werden, währenddem die Sündenbock-Theorie von der AfD oder von der FPÖ in Österreich oder von der Marine Le Pen, das sind ein paar Sätze, verführerisch, lügenhaft, aber eben effizient für Menschen, die nicht nachdenken. Und deshalb gibt es einen Wettlauf jetzt in den hochentwickelten Industriestaaten, wie den Rechtsstaaten, wie den unseren, ein Wettlauf zwischen der zivilgesellschaftlichen Avantgarde und diesen halbfaschistischen Massenbewegungen.
Nichtsdestotrotz bleibt der Eindruck, Sie sind auch Soziologe, dass die Menschen überfordert sind. Sind viele Menschen dann doch am Ende, fühlen sie sich doch ohnmächtig?
Nein, also wir reden jetzt immer von Deutschland, in Deutschland oder in der Schweiz oder in Frankreich, in westeuropäischen Demokratien. Das Grundgesetz im demokratischen Rechtsstaat gibt uns alle Waffen in die Hand, um Strukturreformen unseren Regierungen friedlich, verfassungsmäßig aufzuzwingen. Und Herr Schäuble ist ja nicht vom Himmel gefallen. Der ist dort, Finanzminister der dritten Wirtschaftsmacht der Welt, durch Delegation des freien Volkes, revokable Delegation des freien Volkes. Wir können ihn zwingen, wenn er im September zur Generalversammlung des Weltwährungsfonds nach Washington geht, dass er für einmal nicht für die Gläubigerbanken in Frankfurt, sondern für die sterbenden Kinder im Sahel stimmt. Das heißt für die Totalentschuldung der Emsländer. Das können wir durchsetzen.
Sie wollen ja auch zum G20-Gipfel nach Hamburg.
Was in Hamburg passiert, ist von höchster historischer Bedeutung. Da wird Wissen in die Welt gesetzt, Radikalkritik, das macht dann seinen Weg im Bewusstsein der Menschen. Andererseits verstehe ich nicht, warum Frau Merkel diesen unglaublichen politischen Fehler macht, in Hamburg einen G20-Gipfel mitten in der freiheitsliebenden Hansestadt. Eine kosmopolitische Stadt gibt es ja nicht, solidarische Stadt gibt es ja nicht als Hamburg, veranstaltet, wo man die zwei Welten dann in fast überzogener, grotesker Form sieht, die freiheitlichen Demonstranten, kluge Leute, kritische Vernunft, die sich dann materialisiert in den Dokumenten und in den großen Umzügen, und andererseits die abgeschotteten von Polizeikräften und Stacheldraht und Panzerlimousinen geschützten sogenannten Staatsschiffs. Und diese Bilder werden um die Welt gehen und werden unserem Kampf sehr viel nützen.
In der Reihe des Forum hörten Sie Der Kampf gegen den Hunger, ein Interview mit dem Schweizer Autor und Globalisierungskritiker Jean Ziegler. Die Fragen stellte Janine Albrecht.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.